das ist wirklich was Besonderes, dass man diese Änderungen in der Gesundheitskompetenz nachweisen kann und das mit einer vergleichsweise simplen Intervention. Also es geht ja um ein computergeneriertes Dokument, was der Patient zusätzlich bekommt. Es geht jetzt nicht um x Stunden zusätzliche Gesprächszeit.
Das sagt Ansgar Junitz, Preisträger des Lofert-Preises 2022 und Geschäftsführer der Was hab ich GmbH. Mit ihm spricht unser wissenschaftlicher Referent Dr. Thomas Lehnert über das ausgezeichnete Projekt Patientenbrief nach stationärem Aufenthalt. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge des Podcasts Patient im Mittelpunkt und viel Inspiration beim Zuhören.
Ich freue mich, dass Herr Junitz heute bei uns im Podcast ist. Ich bedanke mich nochmal recht herzlich im Namen des Stiftungsteams, des Vorstandes und des Kuratoriums der Christoph-Lofert-Stiftung und beglückwünsche Sie zum Gewinn des Lofert-Preises in diesem Jahr.
Vielen Dank.
Wissen Sie noch, was Sie gemacht haben, als Sie im Januar dieses Jahres die Information vom Innovationsausschuss des GBA bekommen haben, dass Ihr Projekt in die Regelversorgung des Entlastmanagements überführt werden soll?
Nein, das weiß ich nicht mehr.
Was hat es in Ihnen ausgelöst, als Sie es dann gelesen haben?
Ja, das ist ganz interessant. Das ist ja so ein Ziel, auf das man über Jahre hinarbeitet, Ziel oder Vision vielleicht auch, und wo man auch merkt, irgendwie kommt man dem so immer kleine Schritte näher, aber trotzdem ist es noch ziemlich unwirklich. Also wenn man sich überlegt, dass das wirklich stattfinden würde, dass zukünftig jeder Patient nach jedem Krankenhausaufenthalt eine verständliche Dokumentation bekommt, das wäre schon eine ganz schön große Veränderung im Gesundheitswesen, die wir dort mit angestoßen haben oder hätten, wenn es dazu kommt. Und ja, es fühlt sich trotzdem dann immer unwirklich an, wenn man die einzelnen kleinen Schritte so wahrnimmt.
Das glaube ich gern. Wie entstand denn die Idee zu den Patientenbriefen? Oder es ist ja letztlich ein Aspekt Ihrer Unternehmung. Was habe ich? Vielleicht können Sie da so die Anfänge skizzieren, wie Sie letztlich zu diesem Thema kamen.
Ja, genau. Da muss ich auch ein bisschen ausholen, um zum Patientenbrief zu kommen. Das Projekt Was hab ich? Hatten wir zu dritt damals im Januar 2011 gestartet. Und meine beiden Mitgründer waren damals Medizinstudierende, und als Medizinstudent ist man halt häufig in der Situation, dass man immer wieder gefragt wird aus dem Familien- oder Bekanntenkreis: Ich war beim Arzt, verstehe nicht alles, was der mir gesagt oder aufgeschrieben hat. Du studierst doch Medizin, kannst du mir das nicht erklären? Kann man auch als Mediziner. Wir haben uns dann überlegt, was machen eigentlich die vielen PatientInnen, die gerade keinen Mediziner im Bekannten- oder Familienkreis haben, und sind dann relativ schnell, also 4 Tage nach der Idee, mit der Webseite washabich.de online gegangen, wo PatientInnen unverständliche medizinische Befunde einsenden können und dann von uns eine Erläuterung bekommen. Also wir sprechen von der Übersetzung aus der medizinischen Fachsprache in leicht verständliches Deutsch. Und wir haben sehr schnell gemerkt, dass es eine unglaublich große Nachfrage gibt. In den ersten 4 Wochen nach Start haben wir schon über 500 Befunde übersetzt. Inzwischen sind es über 50.000. Also wir haben gemerkt, dass Interesse bei PatientInnen ist auf jeden Fall da und ist sehr groß. Mit der Zeit haben wir aber auch gemerkt, mit der individuellen Übersetzung jedes einzelnen Befundes können wir das Problem nicht wirklich nachhaltig lösen. Also es ist sehr, sehr zeitintensiv, und ja, auch 50.000 Befunde sind da doch nur ein kleiner Teil aller Befunde, die in den letzten 11 Jahren geschrieben wurden im deutschen Gesundheitswesen. Und deswegen haben wir mehr und mehr überlegt, wie wir eine Lösung finden, die im großen Maßstab noch besser funktioniert. Eine Lösung, die dafür sorgt, dass ein Patient im besten Fall direkt aus dem Gesundheitssystem heraus gut informiert wird. Also von seiner Ärztin, von seiner Klinik, und eben nicht nur ein fachsprachliches Dokument bekommt, was er dann auf irgendeiner ominösen Webseite washabich.de dann einsenden und übersetzen lassen muss. Und so sind wir eigentlich auf den Patientenbrief gekommen, dass wir gesagt haben, ach, eigentlich müsste es zusätzlich zu Arztbriefen, nicht Stadtarztbriefen, sondern zusätzlich müsste es doch auch etwas direkt für Patienten geben. Und das ist der Patientenbrief.
Die Patientenbriefe werden ja vollautomatisiert auf Basis klinischer Routinedaten, die in den Krankenhäusern ja eh vorliegen, erstellt. Können Sie uns kurz so beispielhaft erläutern, wie das abläuft?
Ja, genau. Also das war so eine Grundprämisse für uns bei der Entwicklung des Projektes. Wir wussten, wenn wir jetzt eine Lösung schaffen, die Zeitaufwand in der Klinik auslöst, haben wir damit kaum Chance auf Realisierung im großen Maßstab. Die Zeit in den Kliniken ist so schon knapp, gerade bei dem ärztlichen Personal ist sie knapp. Und deswegen sind wir von Anfang an jetzt in einen Modus gegangen, wo wir gesagt haben, wir wollen das komplett automatisiert machen und eben mal ausloten, wie weit wir damit kommen oder wie gut das funktioniert. Und unser Weg sieht jetzt vor, dass wir eben die strukturierten Daten, im einfachsten Fall sind das ICD-Codes für Diagnosen, OPS-Codes für Operationen und Prozeduren, als Grundlage nehmen. Diese Daten hat jede Klinik in Deutschland, die mit den gesetzlichen Krankenversicherungen abrechnet, und daraus eben dann die weiteren patientenverständlichen Informationen erstellen. Das heißt, wir haben sehr, sehr viele Textbausteine und Regeln erstellt durch unser ärztliches Team, um dann aus diesen strukturierten Daten aus dem Krankenhaus und unseren Texten diesen individuellen Patientenbrief zu erstellen.
Da frage ich mich natürlich, medizinische Probleme sind ja oder können ja relativ komplex werden und Patienten sind alle unterschiedlich, auch wenn es natürlich viele sehr gemeinsame und Volkskrankheiten gibt. Wie stellen Sie sicher, dass die Inhalte sinnvoll und qualitativ hochwertig sind, auch bei komplexen Krankheitsbildern, Multimorbidität, seltenen Erkrankungen? Und gibt es auch Situationen, in denen das nicht funktioniert?
Ja, es funktioniert unterschiedlich gut, muss man ehrlicherweise sagen. Wir erklären zum Beispiel eine Diagnosenliste. Wir haben eine Liste von Hauptdiagnosen und Nebendiagnosen für einen Patienten. In den meisten Fällen gibt es da aber zum Beispiel keine Zusammenhänge, die in den Daten direkt dargelegt sind zwischen den Diagnosen. Das heißt, also in Ausnahmefällen gibt es das schon. Da gibt es ein System von Primär- und Sekundärkodierungen. Das wird dann auch in unseren Texten so abgebildet. Aber in vielen Fällen hat man eben einfach eine Liste an Hauptdiagnosen, an Nebendiagnosen, und die werden von uns auch in einer Art Aufzählung eben dargelegt. Nach unserer Erfahrung und auch unseren Studienergebnissen funktioniert das dennoch ganz gut. Es ist ja so, dass die Zusammenhänge der Patient ja durchaus auch kennt. Also er war ja dabei. Es ist ja seine Erkrankung. Und wenn er dann eben noch zu einzelnen Erkrankungen ja vielleicht die Hintergrundinformationen durchlesen kann oder auch nochmal so die Grundinformationen, um was es dann da eigentlich geht, dann hilft ihm das häufig sehr. Klar ist es jetzt so, bei den multimorbiden Patienten, wo das einige Seiten voll an Diagnosen sind, ist das auch viel Information. Da ist natürlich auch so, dass das sicherlich dann vielleicht auch nicht jeder Patient so im vollen Umfang aufnehmen kann. Vielleicht dann aber auch die Angehörigen, denen so ein Dokument ja auch sehr helfen kann.
Und vermutlich ist es ja auch in der Regel so, dass man nicht ohne Vorerkrankung ins Krankenhaus kommt und danach 5 Diagnosen hat, sondern es ist ja so ein sich aufbauender Prozess und man hat ja dann vermutlich schon etwas Vorwissen, sodass vielleicht einzelne Elemente dann dazukommen.
Ja, also da ist auch noch wichtig, immer dran zu denken, dass dieser Patientenbrief ja auch nur eine Ergänzung ist. Die Arztgespräche, das Entlassgespräch findet ja weiterhin so statt. Und soll also auch nichts ersetzt werden dadurch, dass man jetzt noch einen Patientenbrief bekommt, sondern es sind dann wirklich die zusätzlichen nachlesbaren Informationen für die ruhige Umgebung zu Hause, für die Angehörigen auch.
Ein zentraler Aspekt der Patientenbrief oder ein zentrales Ziel ist ja, wie Sie eingangs sagten, die Gesundheitskompetenz zu stärken. Und Sie haben die Effekte des Briefes in einer randomisiert kontrollierten Studie mit 738 Patienten in Zusammenarbeit mit dem Herzzentrum Dresden und der Medizinischen Fakultät der TU Dresden evaluiert. Wie und in welchem Ausmaß verbessern denn die Patientenbriefe die Gesundheitskompetenz? Und können Sie da zentrale Ergebnisse der Evaluationsstudie kurz darstellen?
Ja, also wir hatten jetzt eben ein großes RCT durchgeführt, wie Sie beschrieben haben. Und haben einerseits erstmal auch gesehen, dass die Resonanz sehr gut ist der Patientenbriefe, dass die also viele Patienten, über 90% haben angegeben, dass sie den Patientenbrief auch ausführlich gelesen haben, und etwa 3/4 haben den Brief auch weiteren Personen gezeigt oder er wurde von weiteren Personen gelesen. Das sind in den meisten Fällen dann auch die Angehörigen. Das hat uns alles ehrlich gesagt gar nicht so überrascht, denn ja, wir kennen ja auch die Resonanz von den direkten Befundübersetzungen, die wir für PatientInnen geschrieben haben über unsere Webseite und wissen da auch, ja, dass die PatientInnen da meistens sehr begeistert reagieren, dass wir ganz oft die Rückmeldung kriegen, zum ersten Mal habe ich so meine Erkrankung verstanden oder zum ersten Mal hat mir das jemand so verständlich erklärt. Das heißt, in der Richtung entsprach das schon unserem Erwartungswert. Was uns wirklich besonders gefreut hat, ist, dass wir mit dieser Studie auch zeigen konnten, dass die Gesundheitskompetenz signifikant höher ist. Also bei der Gesundheitskompetenz betrachtet man verschiedene Level und wir konnten eben zeigen, dass die Chance auf ein höheres Gesundheitskompetenzlevel um 67% steigt, wenn der Patient so einen Patientenbrief bekommen hat. Und das ist wirklich was Besonderes, dass man diese Änderung in der Gesundheitskompetenz nachweisen kann und das mit einer vergleichsweise simplen Intervention. Also es geht ja um ein computergeneriertes Dokument, was der Patient zusätzlich bekommt. Es geht jetzt nicht um x Stunden zusätzliche Gesprächszeit oder sowas. Und ja, also die Intervention ist dann doch vergleichsweise simpel und klein und dass wir doch diese messbaren Ergebnisse in der Gesundheitskompetenz hatten.
Ja, das ist in jedem Fall sehr, ein sehr erfreulicher Befund und ja, wie Sie sagten, die Tatsache, dass sich das ohne zusätzlichen personellen Aufwand aus den vorhandenen Daten generieren lässt, ist natürlich auch im Sinne der angespannten Personalsituation und aus einer gesundheitsökonomischen Sicht auch sehr, sehr vorteilhaft und hat sicherlich auch dazu beigetragen, dass der Innovationsausschuss das neben den sonst auch guten Ergebnissen natürlich auch befürwortet, weil es ganz wenig organisatorischen und sonstigen Aufwand eben bedeutet und den Menschen eben zugleich nützt. Und ein Befund der Studie war ja auch, und das ist auch besonders erfreulich, dass Menschen mit niedrigem und auch mittleren Bildungsgraden eine höhere Chance zur Verbesserung der Gesundheitskompetenz hatten. Also bei ihnen die einfache Darstellung besonders gut funktioniert und wirkt. Und das deutet ja darauf hin, dass der Brief die richtigen Menschen abholt und nicht nur denen nützt, die eh schon viel Vorwissen und Kompetenz mitbringen. Das fand ich sehr erfreulich. Worin bestehen weitere oder zukünftige Maßnahmen, um spezielle Populationen wie Menschen mit Migrationshintergrund oder solche mit Sprachbarrieren noch gesondert zu erreichen? Haben Sie da was geplant in der Richtung?
Ja, wir haben einige Pläne und Ideen in der Schublade. Also erstmal im Moment verwenden wir eben ein Sprachniveau, wo wir versuchen, möglichst viele Leser mit abzuholen, quasi die Informationen so zu verpacken, dass die Menge an Lesern ja möglichst groß ist, die dann wirklich auch die Inhalte verstehen und aufnehmen kann. Wir verwenden dazu die einfache Sprache, haben für uns projektintern ein Regelwerk entwickelt, welche Regeln wir dort konkret anwenden aus der einfachen Sprache. Und versuchen da so einen Mittelweg zu gehen. Also vielleicht kennen das manche Zuhörer, es gibt auch noch die leichte Sprache mit einem noch niedrigeren Sprachniveau, womit man quasi noch mehr Menschen erreichen würde. Allerdings auf der anderen Seite auch viele Menschen quasi verprellt, die höhere Lesekompetenz haben und für die Texte dann abschreckend sind. Das haben wir versucht zu vermeiden und ja, gehen deswegen so eine Art Mittelweg, um die große Masse zu erreichen. Grundsätzlich hat sich das eben auch in den Studienergebnissen so bestätigt. Nun gibt es halt immer noch eben Menschen, die wir noch nicht gut erreichen können oder noch nicht perfekt erreichen können, die dann doch ein noch einfacheres Sprachniveau brauchen könnten. Also das wäre das eine Szenario. Und das andere Szenario wären sicherlich Fremdsprachen, mit denen wir noch vielen Menschen mehr erreichen können. Haben wir wieder den positiven Effekt durch diese Komplettautomatisierung, dass man auch nur einen einmaligen Übersetzungsaufwand bräuchte, um dann eben diese Patientenbriefe auch auf Knopfdruck in der Fremdsprache erstellen zu können. Und das wäre natürlich das nächste Szenario. Also darauf sind wir auch schon vorbereitet, können das im Moment aber noch nicht stemmen, dass wir eben in vielleicht die 2-3 relevantesten Fremdsprachen eben die Texte übersetzen lassen und das dann im Krankenhaus bei Entlassung oder bei Aufnahme definiert werden kann, in welcher Zielsprache soll denn jetzt der Patientenbrief erstellt werden.
Das scheint mir sinnvoll und machbar in der heutigen Zeit, wo es ja automatisierte Übersetzungsprogramme gibt, die vielleicht aber, wenn es sehr spezifisch wird, dann vielleicht auch nicht mehr ganz so gut funktionieren. Aber das würde sicherlich bei Menschen, die eben nicht so eine gute Sprachkompetenz im Deutschen haben, tatsächlich helfen können. wenn das zukünftig möglich wäre. Haben Sie darüber hinaus Pläne, neben natürlich der möglichst weiten Durchdringung in der Regelversorgung der Patientenbriefe?
Viele sogar. Also es gibt verschiedene Ebenen. Also was für uns immer interessant ist, ist die Patientenbriefe noch informativer zu machen. Ich hatte ja anfangs gesagt, der Basisdatensatz für uns sind ICD- und OPS-Codes für Diagnosen, Operationen und Prozeduren.
Könnten Sie für unsere Hörer kurz erläutern, was man unter ICD- und OPS-Codes versteht?
Ja, das sind Klassifikationen, man kann sagen Codierungen, mit der zum Beispiel jeder Erkrankung ein bestimmter Code zugeordnet wird. Das ist grundsätzlich ein internationales System, aber es gibt eben auch eine Abwandlung für Deutschland, die auch jedes Jahr aktualisiert wird, weil es kommen ja bekanntlich auch neue Erkrankungen hinzu oder werden bekannt. Und dann hat man wirklich für jede Erkrankung und für jede konkrete Ausprägung einer Erkrankung hat man eine Buchstaben-Zahlen-Kombination und das ist der sogenannte ICD-Code. Den kennt man zum Beispiel von einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, da steht der gerne auch drauf. Parallel gibt es das System der OPS-Codes, wo für Operationen und Prozeduren, also zum Beispiel Untersuchungsverfahren, auch jeweils ein konkreter Code vergeben wird. Wir möchten aber das noch mit weiteren Informationen ergänzen und können da quasi mit allem arbeiten, was in strukturierter, das heißt maschinenverarbeitbarer Form in der Klinik vorliegt. Im einfachsten Fall ist das zum Beispiel sowas wie ein Medikationsplan. Ist quasi ganz oben auf unserer Wunschliste, weil wir wissen, dass das auch für PatientInnen sehr wichtig ist und auch für die Therapiesicherheit sogar ein relevanter Punkt ist, dass es dort einen verständlichen Medikationsplan gibt. Für uns würde verständlich dann eben auch beinhalten, dass zu jedem Medikament auch 2-3 Sätze Erläuterungen sind, was jetzt die Indikation oder Wirkung für dieses Medikament sein soll. Bekanntlich auch die Motivation erhöhen kann, das Medikament dann auch korrekt einzunehmen. Also da sind wir immer so ein bisschen abhängig von der Datenlage, aber da ist eben auch die Tendenz so, dass immer mehr Kliniken diese Daten, wie jetzt den Medikationsplan, auch in strukturierter Form bereitstellen können. Ja, und dann kann man das beliebig weiterdenken. Zum Beispiel Laborwerte liegen häufig auch schon strukturiert vor. Das heißt, die könnten wir auch gut erklären. Da muss man im Einzelfall immer auch hinterfragen, wie patientenrelevant oder nützlich das jetzt ist. Mhm. Aber das ist so die Schiene, dass wir sagen, wir wollen eigentlich noch mehr Informationen aufnehmen in diesen Patientenbrief. Ja, und andere Ebenen beziehen sich dann darauf, wie wir diese Informationen verpacken oder auch zustellen können. Also über Sprachvarianten und so haben wir ja gerade schon gesprochen. Man kann auch überlegen, wenn das in einer digitalen Form verwendet wird, also zum Beispiel in einem Patientenportal, in der EPA perspektivisch, dann kann man eben auch eine interaktivere Variante nehmen. Für uns ist häufig die Herausforderung zum Beispiel zu entscheiden, wie viele Informationen geben wir denn? Also wenn eine Diagnose erklärt wird, wo fängt man an und wo hört man auf? Zu tief ins Detail wollen wir auch nicht, weil es dann zu umfangreich wird, die Information. Trotzdem gibt es halt auch wichtige Informationen, die wir unterbringen können. Sobald man im digitalen Raum unterwegs ist, kann man das auch noch interaktiver gestalten, dass ein besonders interessierter Patient da vielleicht noch mehr Hintergrundinformationen ausklappen kann, dass er vielleicht auch selbst das Sprachniveau adjustieren kann und sagt, okay, das hier will ich nochmal einfacher nachlesen oder hier brauche ich jetzt vielleicht ein bisschen fachlicher, tiefere Hintergrundinformationen oder sowas. Also solche Entwicklungen haben wir auch im Hinterkopf.
Ja, sehr interessant und auch sehr sinnvoll. Und das sind scheinbar auch alles Dinge, die sich, gut durch Studien überprüfen lassen, wie was vielleicht bei bestimmten Zielgruppen da sinnvoller ist und besser ankommt, was natürlich letztlich auch eine Frage der Mittel ist, die man dafür braucht. Jetzt noch eine ganz, praktische Frage, die tatsächlich an uns schon jetzt herangetragen wurde als Stiftung. Wenn sich eine Klinik oder das Klinikmanagement zusammen mit dem Entlassmanagement dafür interessiert, das einzuführen bei sich, wie würden die dann vorgehen?
Ja, im ersten Schritt setzt man sich mal zusammen, ob in echt oder digital, und klärt ein paar Rahmenbedingungen. Eine Rahmenbedingung ist immer, welche Daten liegen vor? Also fängt man erstmal mit ICD- und OPS-Codes an oder gibt es noch weitere Informationen, die man direkt schon mit einfügen möchte, weil zum Beispiel schon der Medikationsplan in der Klinik auch im Krankenhausinformationssystem gut strukturiert vorhanden ist. Das ist also so die Datenlage. Dann natürlich die IT-Frage, wie macht man konkret die Anbindung? Also ist dann in der Regel mit der lokalen IT-Abteilung kurz zu klären. Es ist jetzt alles technisch keine ganz große Herausforderung, ein paar ICD-Codes aus dem KISS auszuleiten, um einen Patientenbrief erstellen zu können. Aber ja, man muss dann in der Regel dann doch überlegen, was da jetzt konkret der beste Weg ist. Wir sind da sehr technikflexibel und schnittstellenflexibel. Das heißt, wir haben eine Softwarekomponente, die ja irgendwie verbunden werden muss mit dem KISS, aber wir können quasi mit allen Daten arbeiten, die irgendwie aus dem KISS dann rauskommen können. Eine strategische Frage, über die man dann meist noch diskutiert, ist, ob man das wirklich in der Papiervariante oder in einer digitalen Variante vorsieht. Nach meiner Erfahrung gibt es da, ja, ist da vielleicht so eine 50-50-Aufteilung zwischen den Häusern. Die einen sagen, Papier funktioniert für uns immer noch am besten, so digital sind unsere PatientInnen noch nicht unterwegs. Die andere Hälfte sagt, ach, mit Papier fangen wir erst gar nicht mehr an. Wenn wir was neu machen, dann auf jeden Fall digital. Grundsätzlich widersprechen sich die beiden Welten auch nicht. Also ich lebe sonst auch sehr digital, aber dieser Patientenbrief auf Papier hat auch seinen Charme. Also wir erstellen den wirklich so als kleine gebundene Broschüre, die kommt so automatisch aus dem Drucker. Das ist halt auch nochmal, hat eine andere Bedeutung als ein PDF, was irgendwo in der EPA liegt oder wo ich einen Link per E-Mail zugeschickt bekomme. Also deswegen haben diese Überlegungen schon ihre Berechtigungen, auch ob man nicht trotz aller Effizienzsteigerungen und digitalen Prozesse da nicht bewusst auf Papier noch setzt.
Super, das klingt nicht allzu kompliziert und die Patientenbriefe werden ja auch schon an verschiedenen Kliniken generiert und versendet und kommen den Patienten dort zugute und man kann nur hoffen und ich wünsche mir auch, dass sie damit viel Erfolg haben und dass tatsächlich, wie es der Innovationsausschuss vorschlägt, tatsächlich Teil der Regelversorgung wird, weil es, wie die Studie auch gezeigt hat, das Potenzial hat, die Gesundheitskompetenz zu verbessern und damit dann auch die gemeinsame Entscheidungsfindung, so im Sinne des Shared Decision Making, denn es hört ja nicht auf mit der Entlassung aus dem Krankenhaus, in der Regel geht es ja weiter und wenn die Menschen dort besser informiert sind und vielleicht auch mehr Sicherheit insgesamt haben, können sie mehr auf Augenhöhe vielleicht auch ihre Präferenzen und Wünsche den weiter betreuenden Ärzten und Versorgern gegenüber artikulieren. In diesem Sinne bedanke ich mich für das nette, sympathische Gespräch mit Ihnen und wünsche Ihnen und dem Projekt alles, alles Gute.
Ja, vielen Dank auch für das Gespräch und die guten Wünsche. Wir bleiben dran. Es gibt noch viel zu tun, aber ja, wir gehen es an.
Das war der Podcast der Christoph-Lofert-Stiftung. Informationen zum Lofert-Preis finden Sie auf der Website christophlofert-stiftung.de. Wir freuen uns auf ein baldiges Wiederhören. Bis dahin, ciao!